herzlich willkommen zur 16. Folge des RGC-Klimarecht-Podcasts. Mein Name ist Franziska Lietz und ich bin Rechtsanwältin bei Ritter Gent Kollegen. Ich berate da vor allen Dingen energieintensive Unternehmen, aber auch Start-ups und Energieerzeuger zu Themen des Energie-, Klima- und Umweltrechts. Dieser Podcast ist ja so ein bisschen mein Hobby und ja, eine Ausrede dafür, um alle möglichen interessanten Menschen zu Fragen des Klimarechts zu befragen und da meinen Horizont zu erweitern und interessante Gespräche zustande kommen zu lassen. Was ist aktuell so los? Ja, eine persönlich erfreuliche Sache, würde ich sagen, im Klima- oder Energierecht. Ich bedanke mich sehr, dass ich bei der Zeitschrift Energierecht in den Herausgeberkreis aufgenommen wurde. Das finde ich sehr schön, zumal ich in dieser Zeitschrift schon seit ein paar Jahren mittlerweile eine kleine Kolumne bestreiten darf, immer im Wechsel mit anderen Autoren und da so ein bisschen meine Frust Luft machen kann oder eben auch das Energierecht ein bisschen aufs Korn nehmen kann. Das macht mir sehr großen Spaß und umso mehr freue ich mich, dass das jetzt mit der Herausgeberschaft gewürdigt wurde. Ja, was ist sonst noch so los? Es geht im Moment, vor allen Dingen bei der Beratung der energieintensiven Industrie, zunehmend wieder um das Thema Preise und Privilegien. Und in der Diskussion ist ein Industriestrompreis. Und ich würde sagen, was der Industriestrompreis ist dem Haushaltskunden die Wärmepumpe. Also es ist nicht minder umstritten. Es gibt Auffassungen in jede Richtung. Der spannende Punkt ist zusätzlich natürlich noch, wie verhält sich dieser Industriestrompreis zu anderen Instrumenten und wie wirkt sich das Ganze beihilferechtlich aus? Und wir haben da fast jede Woche im Moment einen aktuellen neuen Diskussionsstand. Und weil das Thema Preise so spannend ist, werde ich das auch gleich im Interviewteil mit meinem Gast weiter vertiefen. Mein heutiger Interviewgast ist Marcel Linnemann von der Items GmbH und Co. KG. Und ich glaube, einige von euch kennen ihn vielleicht schon von LinkedIn, weil er da unheimlich viele spannende Einsichten zum Thema Energiewirtschaft postet. Also ich kann diese Themen gar nicht alle rezitieren und eigentlich könnten wir auch über ja fast jedes Thema hier reden, glaube ich. Trotzdem finde ich im Moment das Thema Energiepreise und Klima einfach so unheimlich spannend, dass ich Marcel gefragt habe, ob er Zeit hat, mit mir darüber zu reden. Lieber Marcel, ich freue mich sehr, dass du dabei bist und dir die Zeit nimmst. Vielleicht magst du dich und auch dein berufliches Zuhause, die Items GmbH und Co. KG, mal kurz vorstellen.
Ja, das kann ich gerne machen. Genau wie du schon gesagt hast, mein Name ist Marcel Lindemann. Ich bin bei der Items GmbH tätig. Wir sind ein kommunaler IT- und Energiewirtschaftsdienstleister in der Hand von verschiedenen Stadtwerken. Aktuell haben wir 8 Gesellschafter und noch eine ganze Reihe von Kommanditisten, alle halt kommunale Unternehmen. Und wir decken eigentlich, im Leistungsportfolio alle Bereiche ab, die halt ein Stadtwerk machen muss, vom Betrieb eines Rechenzentrums, SAP-Systeme, Geoinformationssysteme etc. Und ich sage eigentlich immer, wir hören nur an der Netzleitstelle auf, das machen dann die Siemens und Bosch dieser Welt, da sind wir dann doch nicht aktiv. Und ein großer Bereich ist halt bei uns auch das Thema Abrechnung. So gesehen hast du es mit dem Titel Energiepreise gar nicht so schlecht getroffen. Also es müsste eigentlich in unserer DNA liegen. Ja. Können wir ja dann gleich nochmal ein bisschen thematisch eintauchen. Genau, und zu meiner Person, ich verantworte halt bei uns im Unternehmen die Themenbereiche Innovation und Grundsatzfragen Energiewirtschaft. Das heißt, es geht einmal eher so ein bisschen vielleicht um die neueren Themen, die unsere Branche beschäftigt, aber auch alles, was so strategischer Natur ist, was die Branche halt bewegt. Bin jetzt aber auch selber von Haus aus kein ITler, sondern komme eher aus der Ingenieurswelt. Und ich glaube, dann die Dinge, die du dann vielleicht schon mal von mir gelesen hast, irgendwo bei LinkedIn und Co., geht dann ja auch vielleicht mehr über die Strategiethemen. Und dann immer mit einem energiewirtschaftlichen Fokus. Ja, und ist auch mal mein Studienschwerpunkt gewesen.
Du bist aber nicht Social-Media-Beauftragter oder sowas. Das ist sozusagen eher so deine eigene Motivation, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Also wir haben ja ein paar Kanäle tatsächlich, die wir bespielen. Wir haben ja einen eigenen Unternehmensblog, wo wir so ein bisschen die strategischen Fragen machen. Und dann, wie gesagt, gibt es so diese LinkedIn-Aktivitäten. Und hin und wieder kann es ja auch mal ein Buch von mir geben, was irgendwas mit Energiewirtschaft zu tun hat. Aber Das meiste ist tatsächlich, ich sag mal, aus Spaß an der Freude oder passiert irgendwo so neben der Arbeit. Das ist das Einzige, ich sag mal, wo so ein bisschen mehr Arbeitszeit mal reinfließt, das ist der Unternehmensblog. Aber alles, was ansonsten eher bei LinkedIn und Co. ist, würde ich sagen, geht auch viel Freizeit drauf. Aber es ist eigentlich eher ganz, ganz schön, weil man kann ja einfach gut über Themen auch mal fachsimpeln. Und man hat ja auch nicht immer alle, ich sag mal, inhaltlichen Kompetenzen x-fach im Unternehmen vorhanden. Auch wenn wir schon 400 Mitarbeiter haben, gibt es ja trotzdem da eine Limitierung. Und ich finde das eigentlich immer ganz schön, da sich nochmal einen anderen fachlichen Input reinzuholen, solange man halt auch bereit ist festzustellen, dass das, was man mal gesagt hat, vielleicht auch am Ende gar nicht richtig war.
Also machst du da eher Fachumfragen, okay. Nee, sehr gut. Ich finde deine Beiträge auf jeden Fall immer sehr, sehr spannend. Also wer dir noch nicht folgt, dem sei das nur ans Herz gelegt. Ja, zum Thema Energiepreise ist ja übrigens auch ein ganz uraltes RGC-Thema. Das heißt, da kommt unsere Kanzlei ja im Prinzip her, dass wir bei der Optimierung von Energiepreisen und energierechtlichen Privilegien unsere Mandanten unterstützt haben. Da gibt es jetzt natürlich noch viel, viel mehr andere Themen, aber eben auch ein typisches RGC-Thema. Trotzdem, ich frage dich jetzt erstmal einfach zum Einstieg, wie kommen Energiepreise eigentlich zustande? Also kannst du da vielleicht einen kurzen Abriss geben, was ist da eigentlich wichtig, was ist da relevant, bevor wir dann den Klimabezug herstellen?
Also ich glaube, wer 4-Tage-Show geguckt hat letztes Jahr, der wird sagen, das muss irgendwie dieses Merit-Order-Modell sein. Dann ist mir mal so ganz kurz die Hutschnur hochgesagt, so nee, so ganz scheint es doch nicht so zu sein. Also die einfache Antwort ist eigentlich, wie kommen Energiepreise zustande? Ich glaube, das ist so ein bisschen die marktwirtschaftliche Angebot und Nachfrage. Und wenn man auch guckt, wie das Strommarktdesign eigentlich heißt, in dem wir uns bewegen, dann gibt es da so eine Überschrift für, die heißt Energy Only Market und der beschreibt eigentlich genau dieses Phänomen. Also aktuell leben wir eigentlich in einer Welt, wo wir sagen, es gibt eine Angebotsseite, das sind die Kraftwerkskapazitäten, die wir haben, die trifft auf eine Nachfrageseite, das sind wir als Haushaltskunden, das können die Industriekunden sein und so weiter. Und die Schnittpunkte sozusagen von Angebot und Nachfrage, wie man das so ein bisschen aus der Volkswirtschaft eigentlich kennt, bildet den Preis. Und es geht eigentlich auch nicht darum, dass wir in einem Markt jetzt unendlich viel Kapazitäten vorhalten, sondern einfach glauben, dass die Energiepreissignale, die dort ausgesandt werden, ausreichen, dass wir immer genug auch Strom zur Verfügung haben, dass die Nachfrage halt gedeckt werden kann. Und das ist sicherlich eine Diskussion, die werden wir sicherlich später nochmal führen, dass das so ein bisschen gerade aufgeweicht wird. Wir reden ja auch immer mehr über Kapazitätsmechanismen gerade, Stichwort Wasserstoff, Gaskraftwerke, das ist ja öfters mal so gefallen in den letzten Wochen. Aber eigentlich ist das ursprüngliche Design wirklich, dass wir über Angebot und Nachfrage kommen. Es gibt immer nochmal so den einen oder anderen Sicherungsmarkt, die man kennt, den Übertragungsnetzbetreiber auch vorher, so ein Stichpunkt wäre zum Beispiel die Winterreserve, wo man zusätzliche Kraftwerke vorgehalten für kältere Zeiten, aber eigentlich sind wir immer in diesem ganz normalen marktwirtschaftlichen Prinzip unterwegs und dann kommt ja zu dem ganz normalen Strompreis, der da vereinbart wird, aber da seid ihr ja Experten zu so Themen wie Abgaben, Umlagen, Steuern und die machen ja auch nochmal einen erheblichen Batzen vom Energiepreis aus.
Okay, jetzt haben wir ja Energiekrise, muss man ja sagen, also ich frage mich, ob das mal so ein geflügeltes Wort wird, vor Corona, nach Corona, vor der Energiekrise, nach der Energiekrise. Also, aber jetzt sind wir in der Energiekrise sozusagen noch drin, würde ich sagen. Hat sich dieser Markt geändert? Hat sich die Preisfindung, Preissetzung geändert? Oder was ist da passiert in dem Markt?
Also tatsächlich weiß ich gar nicht, ob wir schon wieder raus sind oder ob wir noch mittendrin sind. Ich glaube, da gibt es gerade auch unterschiedliche Philosophien. Ich glaube, wenn wir heute auf den Strompreis gucken, können wir wahrscheinlich feststellen, der Preis ist vielleicht doppelt so hoch wie die letzten Jahre im Schnitt. Aber wenn ich jetzt zum letzten Jahr gucke, wo wir ja teilweise, glaube ich, 800 Euro die Megawattstunde an der Börse gezahlt haben, ich habe nicht geguckt, was der höchste Preis jetzt war im vergangenen Jahr, aber wir waren ja schon sehr hoch im dreistelligen Bereich. Dann haben wir die Region ja doch wieder verlassen. Und wir erkennen ja jetzt auch zumindest in den letzten Monaten wieder, dass Energievertriebe Kunden annehmen. Das war ja ein ganz komisches Verhalten, was wir im letzten Jahr gesehen haben. Ich habe das so ein bisschen wie mit der Bankgeldwelt verglichen. Da wollte keiner Kunden haben, weil die haben ja Bargeld und dann kriege ich Negativzinsen. Und letztes Jahr wollte keiner Stromkunden haben, weil man die Mengen gar nicht mehr hatte und dem anständigen Strompreis geben konnte. Und ich glaube, den Wechsel sehen wir jetzt schon. Ich kann ja wieder mit zwischen vielen verschiedenen Lieferanten wählen und ich sehe ja auch, dass die Neukundenpreise für eine Kilowattstunde deutlich weiter unten sind. Also wir haben zwar ja immer noch die Preisbremsen, die wirken ja, da werdet ihr, denke ich, auch mit konfrontiert gewesen sein in den letzten Monaten.
Ein bisschen.
Ne, ja, wir auch. Immer noch, würde ich sagen.
Ja.
Und da sieht man ja schon, dass die Neukundenpreise eigentlich die Region der 40 Cent in der Regel verlassen haben und ich kann ja auch an der Börse jetzt wieder dementsprechend beschaffen. Ich hatte es mal rausgesucht gehabt, für unseren Podcast, was kostet der Strom 2023? Da war mal so ein Beispiel. Die Preisbremse, die lag ja bei 40 Cent die Kilowattstunde bei Haushaltskunden Und bei Altverträgen, wo das ja alles so ein bisschen langsamer absinkt, weil die Versorger ja rollierend immer beschaffen, da ist man jetzt noch so knapp drüber im Schnitt, da wurden mir 41,4 Cent in der Statistik genannt, aber wenn ich dann Neuverträge mache, also vielleicht ja bei den Discountern, die jetzt gerade wieder frische Mengen beschaffen, da kann ich auch mal bei 30 Cent die Kilowattstunde roundabout liegen. Das heißt also, wir sehen einen aktuellen Abwärtstrend, aber wir wissen natürlich jetzt nicht, was wieder im nächsten Winter passiert. Das heißt, wir können die ganze Diskussion ja vielleicht wieder führen. Das ist ja so ein bisschen Glaskugel gucken und da werden wir die Antwort ja auch erst später kennen, genauso wie wir sagen können, naja, haben wir die Energiekrise jetzt verlassen oder nicht eigentlich schon im September 2023? Wir werden es wahrscheinlich in 2, 3 Monaten sagen können.
Okay. Ja, gut, dann shiften wir mal zu der anderen Krise sozusagen, die uns beschäftigt, das Klima. Und jetzt ist die Frage, ja, welchen Einfluss haben eigentlich oder welchen Einfluss hat die Klimakrise auf die Preise oder Preise auf das klimafreundliche Verhalten? Also wie ist da der Zusammenhang? Welche Wechselwirkung gibt es da?
Naja, eigentlich ist ja der Preis immer in jedem Markt grundsätzlich erstmal ein Lenkungsinstrument. Das heißt, ich richte ja mein Verhalten am Preis aus. Ich glaube, wenn wir jetzt feststellen würden, die Kilowattstunde kostet 1 Euro pro Kilowattstunde, ich glaube, dann wirst du dir überlegen, ob du mit deinem Elektroauto fährst oder ob du mit deinem Fahrrad vielleicht fährst. Vielleicht hast du auch gar keinen Motor mehr. Wenn die Kilowattstunde, ich sag mal, 1 Cent die Kilowattstunde kostet, wirst du mit deinem Auto ja nicht überlegen, ob du das volltankst oder nicht, wenn es elektrisch ist. Das heißt, eigentlich würde ich sagen, die erste Funktion, die ein Preis eigentlich hat, der hat eine Lenkungswirkung, ob nun gewollt oder nicht, auf dein Verbrauchsverhalten oder wie du dich in deinem Marktumfeld agierst. Und in dem Zuge kann man ja eigentlich auch das Thema Klimaschutz betrachten, weil vieles, was wir ja beschließen, auch rein recht, das wirst du aus den Gesetzen auch kennen, die du liest, da wird ja immer eine Lenkungswirkung versucht, weil wir versuchen ja quasi eine Gesellschaft dahin zu lenken, weniger Emissionen zu emittieren und dann setzt sich vielleicht auf gewisse Regeln oder auf gewisse Technologien, je nachdem, wie es ausgestaltet wird. Und so würde ich auch erstmal die Preisfindung eigentlich ansetzen, weil je höher ich vielleicht den Preis für gewisse Technologien oder Emissionen setze, desto eher werde ich vielleicht auch ein Nachfrageverhalten oder ein Erzeugerverhalten sehen, was sich natürlich klimaschonend irgendwo anpassen wird. Und das erklärt natürlich auch, warum das größte Steuerungsinstrument, was es eigentlich gibt und sicherlich auch die nächsten Jahre noch ausgebaut wird, ja der CO2-Handel sein wird, weil genau damit bewege ich mich ja. Ich versuche ja, das Verhalten in einem gewissen Grad, gut, der eine sagt sanktionieren, der andere sagt fördern, der andere sagt lenken. Ich glaube, da gibt es in der Sprachdebatte ganz, ganz viele Spannweiten, die man irgendwo hat. Aber auf jeden Fall ist so hinzubekommen, dass vor allem einmal dann Energie verbraucht wird, wenn sie aus Erneuerbaren kommt und ist vielleicht auch so verteuert wird, dass ich aus fossilen Energieträgern auf die Erneuerbaren umsteige. Und das wird ja primär am Ende durch ein Preissignal beeinflusst.
Okay. Ja, aber wie kann das jetzt funktionieren? Also wir haben ja diverse, ich sag mal, Instrumente schon im Gesetz angelegt, die in diese Richtung abzielen. Zum Beispiel, ja, irgendwelche Tarife, die auf bestimmte Tageszeiten anspielen oder bestimmte Lastgänge. Da gibt es ja alles Mögliche, da gibt es die Atypik bei den Netzentgelten, alle Sachen, die irgendwo versuchen, auch am Verbrauchsverhalten irgendwo anzudocken. Ja, wie hängt das zusammen? Also gibt es da wirklich Wechselwirkungen, die richtig gut funktionieren oder ist das alles noch in der Entwicklung? Was würdest du sagen da an der Stelle?
Entschuldigung, musste gerade einmal kurz niesen, habe mich verschluckt. Genau, also ich denke, wir sind da tatsächlich teilweise noch gerade am Anfang, weil wir eigentlich aus einer Welt kommen, wenn du einen Stromvertrag abschließt mit einem gewissen Energiepreis, dass du ja eigentlich immer einen Jahrestarif hast. Das heißt, du bist ja sehr planbar unterwegs, das heißt, du bekommst jedes Jahr einen festen Tarif und jetzt kommen wir ja in die Welt, wo wir feststellen, naja, die alte Erzeugungswelt, wie wir sie früher hatten, aus mehreren hundert Großkraftwerken, funktioniert ja nicht mehr so ganz. Wir stellen ja immer mehr um auf Millionen von Anlagen, die jetzt erneuerbar sind, natürlich auch volatil. Somit ist der Preis natürlich auch wesentlich dynamischer, als ich das vielleicht in den vergangenen Jahrzehnten hatte. Und jetzt hat ja auch nicht umsonst das BMWK gerade die Diskussion angestoßen, dass das Strommarktdesign nochmal geändert werden soll und dass man sich genau über die Komponenten, die du ja gesagt hast, wesentlich mehr Gedanken machen soll. Das heißt also, wie kann ich meinen Verbrauch so verlagern, also Flexibilitäten heben, dass ich ihn dann verbrauche, wenn Wind und Sonne eigentlich Strom erzeugen. Und man kann sich das so ein bisschen, wenn man will, über so ein Schemata mal herleiten. Warum beschäftigt sich die Politik jetzt vielleicht auch mehr mit dem Thema Energiepreise und Klimaschutz? Ich meine, die Politik tut ja, ich sag mal, selten etwas, wenn es niemanden interessieren würde, weil ansonsten wird man ja in der Regel nicht gewählt. Und ein Punkt, glaube ich, den man immer betrachten kann, am Ende will ich ja lenken mit Energiepreisen. wenn ich mich damit jetzt mehr beschäftige, mit dem Thema Energiepreise, dann ist es aus politischer Sicht meistens so, dass der Grund ist, dass ich ein Steuerungsverlustpotenzial habe. Sprich, die Politik beschäftigt sich zum einen natürlich damit, weil wir gewisse Triggerereignisse hatten, wie meinetwegen jetzt im letzten Jahr, wo die Energiepreise sehr massiv in kurzer Zeit hochgegangen sind, sicherlich einmal durch die allgemeine Inflation, die wir hatten, plus die Kombination mit dem Ukraine-Krieg. Auf der anderen Seite haben wir natürlich jetzt auch nochmal einen Akzeptanzverlust sicherlich in der Bevölkerung, wenn ich irgendwann merke, ich sag mal, die Energiekosten machen einen so hohen signifikanten Teil meiner Wohnkosten eigentlich aus, dass natürlich politisch dann nochmal stärker gesetzt wird. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, dass jetzt immer mehr Technologien oder teilweise natürlich auch andere Regelwerke in den Markt drücken mit PV, Wärmepumpen und Co., dass natürlich gewisse Erzeugungskapazitäten vielleicht auch nach hinten verdrängt werden. Und so gesehen kann man eigentlich gerade sehr gut beobachten, dass die Politik sich natürlich mit vielen verschiedenen Steuerungsinstrumenten gerade damit beschäftigt, zum einen natürlich gewisse Verbraucher konkret zu entlasten. Da reden wir ja gerade ganz aktuell über den Industriestrompreis bei den einzelnen Kunden. Aber auf der anderen Seite natürlich vielleicht auch ein Rahmenwerk schaffen will, um eine Hochlaufphase zu begünstigen, wenn es dann natürlich um so das Thema geht wie Wärmepumpenhochlauf, Elektromobilitätshochlauf etc. Und das funktioniert natürlich nur, dass ich die Akzeptanz bei der Bevölkerung schaffe, wenn ich natürlich auch einen preislich attraktiven Markt setze, dass die Leute darin investieren. Und das sieht man dann halt ganz, ganz gut, wenn man wirklich mal in die Details guckt von dem Strommarktdesign, dass ein großer Block halt wirklich dieses Thema Flexibilitäten ist. Wie schaffe ich es, die Nachfrageseite zu dynamisieren, weil sie in der Historie halt immer statisch war und sich dann irgendwie die Erzeugung danach orientieren müsste. Das klappt natürlich jetzt ein bisschen schlechter, wenn ich meine Erzeugung an dem Wetter ausrichten muss. Und aus dem Grunde ist halt ein großer Themenblock vor allem jetzt das Thema, wie kriege ich die Energiepreise so gestaltet, dass die Verbraucher A, günstigen Strom bekommen, wenn die Erneuerbaren funktionieren und B, natürlich auch in der Lage sind, ihn dann zu konsumieren, wenn er günstig ist. Also ich muss es ja auch technisch irgendwie realisieren. Und das ist, glaube ich, gerade ein Grund, warum wir über diese ganzen verschiedenen Instrumente reden, wie dynamische Netzentgelte, dynamische Tarife, ein Industriestrompreis, eine Reformierung des Strommarktdesigns oder natürlich auch sagen, klar, wir müssen uns nochmal Kapazitätsmechanismen und Co. Gedanken machen.
Also ich finde, das ist eine ganz spannende Entwicklung. Ich meine, es gab ja mal Zeiten, da war ein Strompreis eigentlich eine recht einfache Sache, Cent pro kWh und in der Industrie vielleicht dann noch ein paar Privilegien. Wenn du jetzt diese Maßnahmen da alle nennst, dann sieht man ja schon auf den ersten Blick, dass das alles unendlich komplex werden kann. Gerade wenn man wirklich alle Steuerungssignale so ausrichten will, dass das dann auch genau alles ineinander greift und jeder so reagiert, dass es optimal ist. Also ich finde, das ist so ein bisschen, lässt mich so weiß nicht, Thema Steuererklärung denken, wo man mal früher gesagt hat, ja, Steuererklärung soll auf einen Bierdeckel passen. Tut sie natürlich nicht. Und auch mein Stromliefervertrag passt nicht mehr auf einen Bierdeckel, wenn ich jetzt mich mit diesen ganzen Dingen befassen muss. Beim Industriekunden mag das ja noch gehen, aber bei Haushaltskunden ist das natürlich umso spannender. Also ich habe noch überhaupt keine Vorstellung, wie sowas tatsächlich in ein funktionierendes, sag ich mal, ganzheitliches System ausgeregelt werden kann. Wir sehen diese ganzen punktuellen Sachen. Und dann haben wir die Diskussion über die Überregulierung. Ja, glaubst du, dass da auf kurzer Strecke was erreicht werden kann oder wird das so punktuell bleiben?
Also ich glaube definitiv nicht mehr, dass wir es hinbekommen werden, die Ausgestaltung von Stromtarifen auf einen Bierdeckel zu bekommen, wie du das gerade gesagt hast. Vielleicht haben wir das früher mal gekommen, als es immer nur den einen Stromversorger gab. Ich durfte nicht wechseln, es gab den Jahrespreis. Ich glaube, das war einfach. Dann kam vielleicht noch Netzumlagen und Steuern hinzu. Also ich gucke jetzt mal in die Welt vor 40 Jahren oder so. Mhm. Das mag vielleicht möglich gewesen sein. Aber wenn ich mir das jetzt angucke, habe ich halt vor allem den Punkt, dass ich mache jetzt mal die Lieferantensicht vielleicht mal im ersten Schritt auf. Ich muss den Kunden ganz anders zerlegen. Weil das, was ich natürlich früher gemacht habe, ich habe dem Kunden einen oder einen Zweijahresvertrag geboten oder war halt in der Grundversorgung. Gut, für die einen oder anderen, die eine Nachtspeicherheizung hatten, hatte ich noch einen HTNT-Tarif. Das heißt, ich habe den Kunden ja irgendwie angereizt, möglichst den Strom mehr nachts zu verbrauchen, weil er dann günstiger war und ich die Menge nicht hatte, die ich abgeben konnte. Aber die konventionellen sind ja, ich sag mal, in einem geraden Strich durchgelaufen. über den ganzen Tag. Und jetzt gehe ich ja wirklich hin und muss mir angucken, okay, was hat der Kunde eigentlich? Ist es eine Wärmepumpe? Ist es ein E-Auto? Wie lassen die sich in das Gesamtsystem überhaupt integrieren? Und dann habe ich ja eine Art mehrdimensionales Optimierungsproblem in Zukunft, was den Energiepreis angeht, weil auf der einen Seite, wenn ich jetzt einen dynamischen Tarif nehme, kann der Kunde natürlich von Börsenpreisen profitieren. Also er kann von günstigen Strom und Strom aus Wind und Sonne profitieren zu gewissen Zeiten. Auf der anderen Seite habe ich aber vielleicht auch dynamische Netzentgelte, die kontraproduktiv wirken können, weil die Aufgabe der dynamischen Netzentgelte ist ja eigentlich, das Stromnetz stabil zu halten. Und wenn ich jetzt feststelle, alle Verbraucher an meinem Strang würden auf das gleiche Preissignal reagieren, nämlich immer dann, wenn Wind und Sonne günstig ist, habe ich eine hohe Netzbelastung. Das heißt, ich versuche ja eigentlich in dem Zeitraum die Netzentgelte teuer zu machen, damit der Verbrauch verlagert wird. Aber die Börse reizt mich natürlich an zu verbrauchen. Und so muss ich mir dann natürlich auch überlegen als Kunde, wie will ich die Assets eigentlich einsetzen? Ich hatte heute Morgen eine spannende Diskussion, da hatten wir das Thema nämlich tatsächlich auch und da haben wir mal sowas ganz Banales genommen, wie ich habe jetzt einen Stromspeicher im Haus, eine PV-Anlage und eine Wärmepumpe und ich habe jetzt dieses ganze Potpourri an Möglichkeiten von dynamischen Netzentgelten, Tarifen und so weiter. Allein so die Frage, was mache ich mit dem Speicher eigentlich? Ist der Speicher jetzt dafür da, dass ich den Eigenverbrauch optimiere aus der PV-Anlage? Will ich Kapazitäten des Speichers dazu nutzen, wenn er an einem dynamischen Tarif hängen würde, dass er von niedrigen Börsenpreisen oder gar negativen Börsenpreisen profitiert und immer nur dann vollgeladen wird und ich da irgendwie eine Refinanzierung rausholen will? Das heißt, die Einsatzzwecke, wie ich Betriebsmittel verwenden kann aus Kundensicht, die werden viel breiter und komplexer. Und das führt auch so ein bisschen sicherlich irgendwann mal zur Frage, wenn ich Stromlieferant bin, womit will ich eigentlich Geld verdienen? Will ich nachher damit Geld verdienen, dass ich dem Kunden Strom noch verkaufe? Oder ist es diese Systemdienstleistung, dass ich dem Kunden die Komplexität abnehmen will und für ihn entscheiden kann im Optimierungsverfahren, wie kann ich deine Anlagen am besten vermarkten und auf die richtigen Energiepreise reagieren? Was natürlich sicherlich im Endeffekt auch nachher dem Klimaschutz nützen könnte, wenn wir es natürlich schaffen, Verbrauchsverhalten anzupassen an die Erzeugung der Erneuerbaren.
Ja, also führt jetzt ein bisschen weit weg, aber es fällt mir einfach dazu ein, wenn es so wirklich so unendlich komplex wird und der Verbraucher sich diese ganzen Fragen stellen muss und überlegen muss, wie kriege ich das eigentlich alles hin und wie verstehe ich überhaupt den Tarif dieses Versorgers, wird natürlich auch den Wettbewerb zwischen den Versorgern vielleicht stark beeinflussen. Ne? Ich weiß nicht, ob dann wirklich der Versorger, sag ich mal, im Kampf um den Kunden gewinnt, der es dann wirklich am besten wirtschaftlich oder auch aufs Klima bezogen optimiertesten macht oder vielleicht der es am einfachsten erklärt. Also ja. Ne, in so einer Komplexität einen Wettbewerb funktionieren zu lassen, das stelle ich mir auch unheimlich schwierig vor.
Ja, aber da vielleicht noch gesagt, also da gebe ich dir recht, Kommunikation, glaube ich, ist immer der erste Grundpfeiler der Energiewende. Ich glaube, wir können uns über Technik, über Preise unterhalten, wenn wir es nicht kommunizieren können, dann funktioniert es nicht. Also das ist immer das Fundament an der Stelle. Ich kann mir schon vorstellen, dass es bei solchen Produkten nicht immer nur um den Preis gehen wird. Da wird es sicherlich auch Komfortfragen geben oder wer hat es am besten erläutert. Also da werden wir auch eine weitere Variation sehen. Und ich glaube auch nicht, dass es sofort ist. Wir fangen ja nicht von 0 auf 100 mit der Komplexität an. Wir fangen ja jetzt gerade erst an, dass dynamische Tarife kommen beispielsweise. Die Netzentgelte werden vermutlich nächstes Jahr kommen. Die dynamischen Tarife erst 2025 verpflichtend. Manche fangen jetzt schon damit an. Und ich werde ja auch nicht ein Produkt haben, was sofort alle Assets vielleicht vermarkten muss. Vielleicht fange ich auch erstmal an, der Kunde kriegt einen dynamischen Tarif, bekommt eine Info und er kann selbst entscheiden, wann ich mein E-Auto lade und wann eigentlich nicht. Und in dem Zuge, glaube ich, wird dann auch irgendwann die Systeme wachsen. Wenn ich dann wirklich irgendwann neben meinem E-Auto nochmal die Wärmepumpe, dann den neuen Speicher, dann die PV-Anlage habe, man muss ja sagen, das passt jetzt für Einfamilienhäuser, bei Mehrfamilienhäusern gibt es vielleicht andere Konstruktionen, die wieder passen. Das, denke ich, ist ein Markt sein, der iterativ wächst. Ist ja nicht so, dass es sofort 100% komplex ist. Und ich glaube zumindest so eine Mitteilung wie, hey, liebe Franziska, gerade ist der Strom negativ, willst du dein Auto laden? Ich glaube, das ist so einfach, das kannst du selbst entscheiden, ob du das tun möchtest oder nicht. Hat ja auch schon Mehrwert.
Ja, mit Sicherheit. Okay, dann lass uns mal rüberschwenken. Wir haben den Begriff ja schon mal einmal gerade gehabt, Industriestrompreis, auch das ist ja quasi so ein, eine Diskussion, die gerade auch wirklich kocht und wo das Thema Wirtschaftlichkeit oder auch Standort Deutschland und Klimaschutz gegeneinander wirken. Wie siehst du das? Wie ist das Verhältnis zum Klimaschutz da? Vielleicht kannst du auch noch mal kurz umreißen, was gerade geplant ist beim Industriestrompreis, damit wir da alle Hörer auf dem gleichen Level abholen.
Können wir gerne machen. Je nachdem, wann der Podcast ist, kann das natürlich weiter sein. Das müssen wir ja schon vorwegschieben. Die Debatte ist ja gefühlt jeden Tag irgendwie neu. Also das vielleicht die Grundidee vielleicht. Also es wird gerade diskutiert auf Grundlage, dass natürlich für energieintensive Unternehmen der Strompreis deutlich höher ist als in Fernost oder in Amerika, dass der Staat diesen Preis deckelt. Da sind verschiedene Beträge im Raum, also 5 Cent die Kilowattstunde mal 6 Cent mal 7, alles noch vor Umlagen, Steuern etc., also der reine Einkaufspreis. Und dass die Mehrkosten, die die Unternehmen haben, durch Steuergelder refinanziert werden. Also wenn man so will, eine lang anhaltende Preisbremse. Also vielleicht so eine Übersetzung von mir.
Ja.
Und genau, jetzt ist halt die Frage, möchte man das einführen oder möchte man das nicht einführen, weil das natürlich unterschiedliche Lenkungswirkungen hat, wenn man so einen Preis hat. Und ich gebe auch schon vorher zu, ich habe schon mal dagegen Stellung bezogen, also ganz unparteiisch war ich nicht, auch wenn ich jetzt persönlich von meinem Unternehmen weder mit der Entscheidung A oder B profitiere, weil wir erstmal nicht als energieintensives Unternehmen unter diesen Tarif fallen. Aber Gedankengang ist halt vor allem, was passiert. Was würde passieren, nehmen wir mal an, ich würde jetzt einen Preis von 5 Cent die Kilowattstunde eigentlich einführen. Das eine ist, das ist aber auch eher subjektiv, was ich wahrgenommen habe von einzelnen Unternehmen, die im Industriebereich unterwegs sind, wo ich so ein bisschen private Kontakte habe und mit denen ab und zu mal rede, die einfach sagen, wenn so ein Industriestrompreis käme, würde das sehr, sehr viele Projekte auf on hold setzen, die sie gerade selber haben, wenn es um das Heben von Flexibilitäten geht, weil die natürlich sich jetzt auch gerade viel Gedanken machen, wie können wir irgendwie Lastverlagerung machen, wie können wir unseren Strompreis, also Verbrauchsverhalten so anpassen, dass wir von günstigen Strompreisen partizipieren. Solche Projekte sind natürlich mit Mehrkosten verbunden, wenn ich die mache. Und wenn ich natürlich jetzt hinkomme, ich komme mit einem sehr günstigen Preis von 5 Cent die Kilowattstunde rein. Ich meine, aktuell haben wir meistens so einen Durchschnittspreis, der liegt hier irgendwo zwischen 10 bis 15, also das zwei- bis dreifache. Dann habe ich natürlich auf einmal ein Konkurrenzprodukt, dann entscheide ich als Unternehmen, ich gehe in Industriestrompreis. Also ich fange nicht an, eigene Kapazitäten aufzubauen etc., weil es einfach günstiger ist. Das heißt, ich habe vielleicht eine ungewünschte Lenkungswirkung. So eine Gefahr würde ich tatsächlich sehen. Aber wie gesagt, ich habe das jetzt keine umfangreiche Studie gemacht, sondern das ist jetzt erstmal ein subjektiver Eindruck an der Stelle. Aber ich habe natürlich auch eine Verzerrung im Markt, weil ich habe natürlich auf einmal Marktplayer, denen ist ja völlig egal eigentlich, wie der Strompreis sich entwickelt, sondern die haben natürlich erstmal eine langfristige Planungssicherheit, was sie für Strom bezahlen werden und müssen ihren Verbrauch oder ihr Verhalten auch nur bedingt optimieren, je nachdem, welche rechtlichen Restriktionen an diese Subventionen geknüpft werden. Und der Rest muss sich natürlich am ganz normalen Marktverhalten, Angebot und Nachfrage orientieren. Das heißt, ich habe da erstmal eine Marktverzerrung. Dann natürlich das Thema der vielleicht fehlenden Anreize, selber zu investieren in eigene Kapazitäten, weil einfach die Subvention günstiger ist. Und eine Frage, die ich mir tatsächlich auch stelle, ist, wir leben ja gerade einen Hochlauf von Differenzverträgen, sogenannten PPAs, die ja viele große Unternehmen gerade abschließen, weil sie sich natürlich Preissicherheit einkaufen wollen und natürlich auch diese Abschlüsse einfach auch die Projektierung neuer Projekte einfach fördern, weil die oft auch außerhalb der EEG-Vergütung ist. Da muss ich ja, wenn ich will, gar nicht in diese Ausschreibung rein, was ich da alles habe. Dass dieser Markt einfach zum Erliegen kommt, weil warum soll jetzt Unternehmen noch im PPA gehen, wenn ich über 5 Jahre meinetwegen einen geförderten Preis bekomme? Das sind so einige Faktoren, die man mal berücksichtigen muss, wenn man so einen Industriestrompreis ausprägen könnte. Es gibt sicherlich auch Faktoren, die dafür sprechen, wie Wirtschaftlichkeit, Standorte sichern etc. Also das will ich auch alles nicht von der Hand weisen. Die Frage ist halt nur, die wir bei dem Strompreis halt beantworten müssen, erfüllt er die gewünschte Lenkungswirkung, die wir haben wollen? Und ich glaube zumindest nicht, dass er er wird sicherlich nicht zu sinkenden Preisen führen, das ist klar. Wenn die Lenkungswirkung wirklich nur der Schutz der Industrie ist, dann würde ich sagen, okay, ja, kann man damit schaffen, aber gibt es vielleicht auch alternative Instrumente? Das wäre ja auch eine Möglichkeit zu sagen, die Unternehmen zu unterstützen, ohne diese Marktverzerrung herzuführen. Vielleicht, man könnte ja auch Differenzverträge führen. Also es gäbe ja auch durchaus Alternativen, die man da bringen könnte. Und ich glaube, das ist gerade so der Diskurs der Debatte, dass die einen sich schreien und sagen, also die Deckelung ist natürlich dementsprechend teuer durch den Staat. Passt die Lenkungswirkung noch? Könnten wir es in alternative Maßnahmen irgendwie reinpacken? Und ich glaube, da sind sich ja auch die Parteien in der Ampelkoalition nicht so ganz einig, wie das jetzt ausgestaltet werden soll. Jetzt bist du gerade mit dem Mikro weg bei mir.
So, Entschuldigung, ich wollte dazu sagen, ich habe mal das Gefühl, mit dieser Variante Brückenstrompreis versucht man ein möglichst einfaches Instrument zu schaffen, bevor man sich dann an die komplexe Variante wagt. Aber selbst beim Brückenstrompreis ist es natürlich auch beihilferechtlich anspruchsvoll, weil natürlich mal wieder nicht alle profitieren, was eben ja auch den Wettbewerb wieder durcheinander bringen kann. Und das haben wir ja auch bei den Strompreisbremsen gesehen. Wenn man jetzt versucht, das am Beihilfenrecht zu optimieren und da alle Anforderungen zu erfüllen, führt das zu allen möglichen Effekten, die dann im Ergebnis überhaupt nicht sinnig sind, wo man sagt, warum bekommt der eine dies und der andere das? Und ist das nicht ein vergleichbarer Fall oder kein vergleichbarer Fall? Also da sind ja alle möglichen sehr komischen Ergebnisse rausgekommen und das war eben einfach nicht zielgenau. Und das befürchte ich natürlich, dass das hier dann auch so ist oder dass eben die EU-Kommission auch sagt, nee, beihilfenrechtlich geht das so nicht. Also das sind ja alles noch so alle möglichen Stolpersteine auf diesem Weg. Ne?
Du hättest ja auch den Anreiz, wenn du kurz vor dem energieintensiven Unternehmensstatus wärst, dann will ich doch energieintensiv werden. Also ich hätte einen Anreiz, sogar verschwenderisch eigentlich zu sein, meiner Meinung nach. Diese Fälle sind Einzelfälle natürlich, aber zum gewissen Grad wird es die auch geben. Das sind einfach mal so Lenkungswirkungen, die, denke ich, einfach nicht gewollt sind. Das muss man halt berücksichtigen.
Genau, also das kennen wir ja tatsächlich auch so von der 7.000-Stunden-Regelung oder besonderen Ausgleichsregelung, dass man jetzt versucht, durch einen Mehrverbrauch über irgendeine Schwelle zu kommen, ist natürlich nie wirklich sinnvoll, wenn sowas dann angereizt wird. Ne? Aber ja, Fehlsteuerungen bei solchen Anreizinstrumenten sind, glaube ich, immer so ein bisschen vorprogrammiert. Ich frage mich immer, ob mit zunehmender Entwicklung zum Beispiel von sowas wie künstlicher Intelligenz man sowas nicht eigentlich viel besser simulieren könnte. Also die Anreizwirkung von solchen Instrumenten. Weil, also früher, klar, hat man das ins Blaue hinein gemacht, aber jetzt so müsste man doch eigentlich schon relativ gut vorhersagen können, wie sich das dann entwickelt. Also ich weiß nicht, ob du da Insights hast. Das ist jetzt auch keine Frage, die ich dir vorher schon vorbereitet habe, aber es fällt mir gerade so ein.
Ich würde jetzt fragen, auf welcher Ebene will man das simulieren? Also wenn du es vielleicht auf der ganzen Deutschland- oder Bundeslandsebene machst, da wird es sicherlich irgendwelche Hochschulmodelle geben, die da vielleicht irgendwie drankommen. Am Ende, ich sag mal, findet die Energiewende ja im letzten Strang des Verteilnetzes statt. Also ich muss es ja auch irgendwo auf der lokalen Ebene sehen können. Und da sehe ich tatsächlich eher die Diskussion, ich nehme jetzt mal wieder das Beispiel dynamische Tarife, dass wir gar nicht abschätzen können, wie sich das Verbrauchsverhalten ändert. Weil so wie wir bislang die Verbräuche prognostiziert haben in den letzten Jahrzehnten, sind das ja empirische Werte. Und der Kunde hat ja keinen äußeren Trigger in Anführungszeichen bekommen, bis auf seinen Jahresenergiepreis. Deswegen kann man ja auch einen Haushaltskunden, wenn er jetzt nichts Besonderes hat wie eine PV-Anlage und Co., der wird ja ein Standard-Lastprofil genommen und dann passt das ja auch meistens ungefähr. Wenn ich jetzt halt hingehe und ich habe wirklich einen Kunde, selbst wenn ich ein gutes SLP-Profil hätte, wo schon eine Wärmepumpe mit drin wäre, ein Speicher und so weiter, dann habe ich ja trotzdem auf einmal jetzt das Problem, dass die Planbarkeit einfach gar nicht mehr da ist, weil ich auf einmal äußere Markteinreize habe, die auf einmal innerhalb von 24 Stunden sein Verbrauchsverhalten komplett ändern. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, einen Tag vorher, pass auf, du kannst morgen für minus 5 Cent die Kilowattstunde laden, dann das werde ich in diesem Modell nicht berücksichtigt bekommen. Also ich müsste ja wirklich wissen, wann habe ich jetzt auf einmal so ein lokales Marktsignal und was wird sich dann ändern im Verbrauchsverhalten des Kunden. Ich weiß ja auch gar nicht, ob du jetzt bei minus 5 Cent die Kilowattstunde reagierst und ich jetzt als Einzelperson nicht. Also wenn ich es jetzt wirklich auf einzelne Netzstränge machen will, glaube ich, wird das sehr, sehr kompliziert. Und tatsächlich kommt dann ja noch so Komponenten hinzu wie Beschaffung von Ausgleichsenergie etc., wenn ich fehlprognostiziere. Da haben wir gerade auch Diskussionen, wie könnte sowas aussehen, dass du so eine Prognose irgendwie optimieren kannst. Ja, also da gibt es, glaube ich, noch viele. Also ich glaube aber, das ist auch nicht schlimm. Ne? Also da kann man lernen im Feld, da kann man sicherlich mal Projekte machen und mal gucken, wie reagieren die darauf. Aktuell machen wir viele theoretische Spielchen noch.
Ja, aber ja, wie gesagt, aufgrund der Komplexität erwarte ich, dass das jetzt nicht in Kürze zu einem konsistenten System führt, sondern dass das weiterhin Trial and Error ist. Vielleicht kann man das so ein bisschen zusammenfassen.
Ja, wahrscheinlich.
Genau, ich wollte nochmal, weil es jetzt auch gerade wieder so viel diskutiert wird, auf das Thema Wasserstoff ein bisschen schauen. Und zwar, ja, wie wird sich da vielleicht Wasserstoff noch mit einfügen? Ich weiß, das ist ja nicht Strommarkt, hat aber sowohl auf den Strommarkt als auch auf den Gasmarkt Einfluss und hat ja auch noch ganz eigene Anwendungsfälle, ist also so ein Energieträger eigener Art quasi. Wie wird das zusammenhängen? Also was könnte Wasserstoff auf die Preise oder auf die Marktsignale, wie du es nennst, für einen Einfluss haben?
Also ich glaube, die erste Frage ist ja nachher, wie viel Wasserstoff haben wir wirklich am Ende? Da scheiden sich ja gerade die Geister. Ich glaube, die Diskussion kennst du ja auch in der öffentlichen Debatte. Die einen sagen, Wasserstoff wird die zweite Säule der Energiewende und da werden ja Kapazitäten gehandelt, die sehr, sehr groß sind im Gigawattbereich, während die anderen sagen, das ist vielleicht ein Nischenprodukt und das machen wir so ein bisschen für die Industrie und vielleicht gibt es noch ein, zwei Arealnetze, wo das Sinn macht, aber da wird Wasserstoff eher ein Nischendasein fristen, wenn man so will. Das heißt, ich muss ja erstmal wissen, von welcher Kapazität gehe ich eigentlich aus. Und bevor du mir jetzt die Frage stellst, gehe ich vom Wasserstoffhochlauf aus, ja oder nein, dann ist meine ehrliche Antwort, ich habe keine Ahnung. Ich vergleiche das gerade so ein bisschen immer wie mit dem EEG, dass man vielleicht mal so im Jahr 2000 hat oder noch vorher dieses Stromeinspeisegesetz. Jetzt fangen wir an, Rahmenbedingungen zu schaffen. Aber ob wir nachher einen Hochlauf sehen oder nicht, das kann, glaube ich, aktuell keiner beantworten. Ich glaube, wir stehen aktuell nur an dem Punkt, dass wir die regulatorischen Weichenstellungen dafür treffen können. Aber am Ende, welches Ergebnis rauskommt, wissen wir nicht. So. Jetzt kann man ja weiter ein bisschen spekulieren, kann sagen, okay, wenn es ein Randdasein trifft, dann glaube ich, können wir es schnell abhaken und können sagen, gut, wird wahrscheinlich keine signifikante Rolle spielen. Irgendwo stehen ein paar Anlagen rum, die produzieren Wasserstoff und die werden jetzt sicherlich nicht den Energiepreis so stark beeinflussen, dass wir da eine Wechselwirkung haben bis zum letzten Haushaltskunden oder den Industriekunden. Wenn wir natürlich eine etwas größere Menge haben oder wirklich einen hohen Wasserstoffhochlauf hätten, dann geht natürlich das Thema los, subsumiert sich das irgendwo. Also habe ich dann ein Substitut, wo jetzt auf einmal auch Strom benötigt wird bei der Wasserstofferzeugung. Und dann kommt ja noch hinzu, dass ich ja eigentlich nur Wasserstoff haben will, der grün ist, weil der wird ja irgendwann auch in meine Unternehmensbewertung etc. reinspielen. Da werden wir jetzt aber diesen ganz anderen Thema Nachhaltigkeitsberichte, was wir sicherlich nicht aufmachen. Und da muss ich natürlich auch gucken, ne, welche Zertifizierungskriterien gelten eigentlich dafür, dass der Wasserstoff grün wird. Und wenn ich es wirklich zum Beispiel hinbekommen muss, dass ich eine Zeitgleichheit haben muss zwischen erneuerbaren Energien und der Wasserstoffproduktion in der Viertelstunde, wie es ja, glaube ich, im Endszenario anversiert wird, dann hätte ich ja zum Beispiel wirklich eine Konkurrenz zu den Haushalten. Weil wenn die einen dynamischen Tarif haben, wollen die natürlich auch von den günstigen Preisen, also gerade in der Hochlaufproduktion, Windkraft etc. profitieren. Und wenn ich dann wirklich so einen ungünstigen Fall hätte, dass ich mal am Day-Ahead-Markt den Strompreis schon ausgegeben habe, aber dann feststelle einen Tag später, ich habe viel zu wenig Angebot, aber die Nachfrage ist riesig, dann habe ich natürlich ein Problem. Also da kann man natürlich irgendwann reinlaufen. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nichts, was uns kurz- bis mittelfristig umtreiben wird. Ich glaube, dafür ist die Wasserstoffwirtschaft noch zu sehr am Anfang.
Aber spannender Vergleich, dass du das mit dem Stromeinspeisegesetz und dem EEG in Bezug setzt, ich sage jetzt mal, wo es nicht gleichsetzt, war das natürlich ein beispielloser Zug des Gesetzgebers war, etwas so massiv zu fördern, dass es wirklich ja einen kompletten Markthochlauf gegeben hat von erneuerbaren Energien. Also das finde ich schon, ist eine sehr beeindruckende Sache und ich finde jetzt auch keinen anderen, ich sag mal, rechtlichen Bereich, in dem das in dem Maße schon gemacht wurde. Also der deutsche Gesetzgeber hat damit ja quasi bewiesen, er könnte das. Ne? Er muss sich jetzt nur entscheiden, ob er das in diesem Umfang macht. Ich denke, das ist ja auch ein wichtiger Faktor. Wie viel Förderung wird da drauf gegeben? Wie viele Anreize gibt es? Weil das ist ja das, was ich immer so mitkriege jetzt von Mandanten. Wasserstoffprojekt, naja, ganz nett, aber nicht wirtschaftlich. Und an der Stelle wird dann eben gesagt, nee, dann machen wir es lieber nicht. Und so war das ja mit Windparks irgendwann einmal auch. Das hat sich natürlich komplett gedreht. Aber möglicherweise könnte man das für Wasserstoff so hinbekommen, wenn man wollte. Ne? Also ich sehe das auch so als politische Entscheidung und da scheint es mir sehr gewollt. Und deswegen habe ich die Vermutung, dass das vielleicht wirklich auch in eine ähnliche Richtung geht. Aber mal ja, gucken. Wie du sagst, wir wissen es nicht.
Dann hast du schon einen anderen Eindruck als ich. Also tatsächlich, ich bin mir noch nicht so sicher. Ich glaube, wir sind noch so auf dem Mittelweg. Ich glaube, die eine Fraktion möchte ganz gerne, die nächste ist, glaube ich, noch sehr konträr dagegen. Und ich habe noch nicht so rauskristallisiert, was das Ergebnis nachher in der Mitte sein wird, also wie wir fahren werden. Aber mal schauen, was dann am Ende rauskommt. Ich meine, wir debattieren ja auch schon, glaube ich, auf der EU über die Binnenmarktrichtlinie und Verordnung, wo ja ganz viel zum Thema Wasserstoff geregelt werden soll, schon seit gefühlten 2 Jahren. Ich weiß gar nicht, wann die damit angefangen haben und haben immer noch kein Ergebnis. Und auch unsere nationale Wasserstoffstrategie ist ja von den Ausbauzielen, sage ich mal, so gering, da können wir ja aktuell maximal gerade den Industriebedarf denken. Also mal gucken. Aber es will ja nicht ausschließen, dass der Gesetzgeber noch eine Art EEG für Wasserstoff schafft. Man weiß das ja nicht.
Nee, man weiß das nicht, aber ja, also vielleicht letzte Anmerkung dazu. Was ich vermute, ist, dass gerade wenn solche Leuchtturmprojekte, also wir haben jetzt ja von dieser großen Förderung von ThyssenKrupp gehört und so weiter, wenn solche Leuchtturmprojekte gute Ergebnisse liefern, denke ich, wird das auch nochmal ein zusätzlicher Punkt sein, der da die Politik dazu bringt, da mehr reinzubuttern, sage ich mal. Wenn das alles eher mau verläuft, dann vielleicht nicht. Also ich glaube, das wird jetzt ein bisschen die Praxis auch zeigen. Ne?
Ja.
Ja, sehr, sehr spannend. Dann würde ich sagen, ich habe auf jeden Fall viel gelernt und viel verstanden. Ich kann allen nur nahelegen, dem Marcel weiterhin auf LinkedIn zu folgen, weil da noch ganz viele andere Themen, was hast du, Wärmemarkt, Smart Meter, also ganz viele Sachen, wo ich auch sage, da würde ich auch gerne noch mal eine Podcast-Folge drüber machen. Also vielleicht können wir uns auch noch mal zusammenfinden zu einem dieser anderen Themen.
Bestimmt noch mal hin.
Das fände ich super spannend. Ansonsten würde ich sagen, ich danke dir ganz herzlich und ja, dann schon mal bis zum nächsten Mal.
Ja, dann bis zum nächsten Mal. Passt.